Buenos días, espero que estén bien. Guten Morgen, ich hoffe, es geht euch gut. Mir würde es sehr schwer fallen, dass es mir nicht gut geht nach so einer schönen Anbetungszeit. Wunderbare Texte, wunderbare Musik. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Zweimal Kröger, glaube ich, kann man aushalten. In Ostfriesland gibt es ein Dorf, das heißt Krögerei. Wer will da schon wohnen, ne? Ja, bevor ich von Ecuador erzähle, möchte ich auch nochmal ein Bild aufnehmen, ein Foto machen von euch, okay? Weil ich finde das ein bisschen ungerecht. Ich zeige in Deutschland immer viele Bilder von Ecuador, aber die wollen ja auch sehen, wie es hier in Deutschland aussieht. Wie schön und wie freundlich die Leute hier in Deutschland sind, ne? Genau. Weil in Ecuador, die interessieren sich auch für Deutschland. Die Christen, auch die jungen Christen, durch Corona sind wir etwas geparkt in Norddeutschland, meine Frau und ich. Und in der freien Zeit gehe ich gerade durch 7 bis 8 Dörfer von Haus zu Haus und klingel an den Türen und verteile evangelistische Schriften. Sehr verschlossen die Gegend, sehr wenig Interesse. Und es beten 30 Leute in Ecuador für mich oder 40, eine Gruppe im WhatsApp. Und ich schicke dann immer ein Bild. Jetzt bin ich wieder unterwegs. Und dann schreiben sie. Weil die wissen, auch in Deutschland müssen Menschen von Jesus hören. Und das finde ich so toll, dass wir zu einer Familie gehören und dass es ein Geben und Nehmen ist. Als ich das letzte Mal nach Deutschland kam, hat eine junge Christin, also schon älter, aber neu im Glauben, mir gesagt, ich wünsche dir was für die Reise und ich bete für dich. Ja, wofür wird die wohl beten? Ich reise nach Deutschland, bringe mir Schokolade mit, kaufe mir ein Geschenk. Ich wünsche dir was und sie hat mir was Außergewöhnliches gewünscht und für mich gebetet. Und hat gesagt, ich wünsche dir, dass du auf der Reise nach Deutschland mit einem Menschen über Jesus reden kannst. Super. Und im Flugzeug, also seit den letzten 15 Jahren reden die Leute im Flugzeug nicht mehr. Die haben alle ihren Fernseher, ne? Also viele, die setzen sich hin und grüßen nicht mal mehr. Das war früher mal anders, ne? Auf dem Rückflug habe ich mit einem Menschen ein Glaubensgespräch führen können. Ist das nicht wunderbar? Ja, darum das Bild, ne, für Ecuador. Ich erzähle von Ecuador heute, das macht mir große Freude. Und wir machen ja so viele Dinge in Ecuador. Seit 2006 sind wir in Ecuador. Irgendwie funktioniert die Technik nicht. Ach, da oben, da hier. Geht nicht nach vorne, müsste Hand machen. Ne? Geht das, ist eingefroren? Muss man einer nach oben gehen und schieben, die Bilder voranschieben? Oder ziehen, gibt es dann Kabel? Also seit 2006 sind meine Frau Katharina und ich in Ecuador und wir sind in vielen Dingen involviert. Da gehören so viele Dinge zur Missionsarbeit dazu. Abrechnungen, Berichte schreiben, Artikel schreiben, Bibelschulunterricht, Missionarsbetreuung, Einführung neuer Missionare, Betreuung von Pastoren, Entlassungen, neue suchen, Bauprojekte. Es gibt so viele Dinge, in denen wir tätig sind, aber das, was mir am meisten Freude macht und was das Schönste ist, darüber möchte ich heute reden, nämlich den Menschen die beste Einladung der Welt weitergeben dürfen. Und diese beste Einladung der Welt, die finden wir in der Bibel und die möchte ich euch heute mal in der Ursprache zunächst einmal weitergeben. Ich denke ja, dass mein Bruder euch in den letzten 30 Jahren Plattdeutsch beigebracht hat und dass ihr diese Ursprache auch beherrscht. Es ist, glaube ich, nicht schwer zu erraten, um welchen Bibelvers es sich handelt. Er lautet im Plattdeutsch, das war ja meine Ursprache, ne? Ich bin mit Plattdeutsch groß geworden, meine erste Fremdsprache war Hochdeutsch. Als 5-Jähriger habe ich mich immer gewundert, mit wem redet mein Vater denn da, wenn er das Tischgebet spricht oder das längere Gebet nach dem Abendbrot. Habe ich geschielt. Weil der hat in Hochdeutsch geredet. Fremde Sprache, ne? Meine erste Fremdsprache war Hochdeutsch. Und dann kam Schwäbisch dazu im Schwarzwald. Spätzle und Grombeere, das war schon Badisch. Und dann Berlinerisch. Ich kickte Pille an der Omme von der Keule. Das ist eine andere Sprache wieder, ne? Und Englisch war immer meine allerschlechteste Note bis zum Abitur. Und dann war ich 8 Jahre in Kanada. Also viele Fremdsprachen kamen dazu, was Gott so machen kann. Und jetzt Spanisch. Aber mit Hochdeutsch fing das mal an. Ursprache Plattdeutsch. Und der Vers im Plattdeutsch lautet, kommt all her to me, der jo afracken dort und schwore, lasst euch schleppen, happy me, könnt ihr auch verpussen. Ja, das könnt ihr alle, ne? Plattdeutschunterricht hier gehabt, nur deutscher Akzent und so. Über den Vers möchte ich sprechen, über diese wunderbare Einladung. Kommt her zu mir, alle, die ihr euch abrackern müsst und eine schwere Last zu schleppen habt, bei mir könnt ihr euch verpusten. So wäre das übersetzt. Das müsst ihr da oben mal reagieren, sonst bin ich hier völlig hilflos. Wenn ich den ganzen Vormittag immer nur so mache und es passiert nichts, dann schlafen auch hier alle ein und ich verliere meine Sprachkenntnisse und falle ins Plattdeutsche zurück. Also, das ist schon eins zu weit. Könnt ihr nochmal ein Bild zurückgehen? Danke. Werner, kannst du es mal irgendwie hinkriegen, dass es geht? Sonst kann ich... Ja? Gut, sonst könnt ihr mein Ding haben. Ich habe nämlich auch noch eins. Ja gut, okay. Lassen wir so. Ja, machen wir. Okay. Probieren wir. Probate wir mal, ne? Also, hier habt ihr das nochmal übersetzt. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abrackern müsst und eine schwere Last zu schleppen habt. Manchmal sind es auch viele Lasten. Bei mir könnt ihr euch verpusten. So ein wunderschöner Vers. Und das Schönste am Missionsdienst ist, dass wir diese Einladung, diese Botschaft allen Menschen bringen können. Mir kommt eine Erinnerung aus der Kindheit in den Sinn, aus meiner Jugendzeit, mit 9 Geschwistern groß geworden auf dem Bauernhof, wisst ihr schon, da mussten wir oft hart arbeiten. Und so als Kind, Jugendlicher, meine Klassenkameraden waren im Schwimmbad, wir mussten ernten. Strohernte, Heuernte, Kornernte. Und ich weiß, manchmal war das unheimlich heiß. Wir haben geschwitzt, wir haben gerackert. Wir haben uns abgemüht und so oft am Nachmittag gegen 3:30 kam dann so der Höhepunkt des Tages. Da durfte man nämlich alles ruhen lassen und dann kam die Mutter mit dem Fahrrad und an ihrem Fahrrad, da hing ein Korb und da war der Kaffee und der Butterkuchen drinnen. Und dieser Geruch, dieses sich an den Ackerrand setzen können und sagen, wir verschnaufen uns mal 15 Minuten, wir können Kaffee trinken und Butterkuchen, das war so das Schönste überhaupt. Das war so extrem erquickend, verpusten, dass ich denke und überzeugt bin, diese Stunden der Plackerei, die haben sich gelohnt, nur aus dem Grund, damit man die Ruhe besser genießen konnte und das war so wunderbar. Und da muss ich dran denken, dass wir so etwas bei Jesus erleben können, mit den Sorgen und Lasten des Alltags bei ihm zur Ruhe kommen. Er lädt uns ein, wir können uns bei ihm verpusten oder verschnaufen, wie man es hier auch sagt, im Hochdeutschen. Heißt dieser Vers dann ja so, kommt alle her zu mir, die ihr abrackert, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja, wir sind im Norden Ecuadors unterwegs und dürfen diese Einladung in diesem Gebiet an der Grenze nach Kolumbien vielen Menschen weitergeben und das schon 15 Jahre. Und es ist das Schönste, wenn wir erleben, dass Menschen diese Einladung hören und wenn es dann heißt, sie sind angekommen. Und ich möchte einfach mal einige Dinge nennen, Lasten, mit denen Menschen zu Jesus eingeladen worden sind und angekommen sind. Und das Erste und für viele Menschen das ewig Wunderbarste ist, dass wir mit unserer Schuld zu Jesus kommen können. Komm mit deiner Schuld zu Jesus. Weil die Bibel sagt, wenn wir ihm vertrauen, werden wir frei von aller Schuld, von allen Schuldgefühlen, von allen Sünden und wir können wirklich durchatmen und müssen uns da keine Sorgen mehr machen. Ich möchte als eines von vielen Beispielen den ersten Christen nennen, der durch die Arbeit der Liebenzeller Mission in Ecuador zum Glauben kam. Die Liebenzeller Mission fing in Ecuador 1989 an. Ein amerikanischer Missionar ging alleine nach Ecuador und wollte einen unerreichten Indianerstamm, indigene Gruppe mit dem Evangelium erreichen, wo es keinen bekannten Christen gab. Und er ging dorthin und konnte eigentlich nur Spanisch und konnte auch die schwere Sprache dieser Awa-Indianer nicht. Man muss da 8 Jahre Sprache lernen, bis man da eine Predigt halten kann. Und er ging dahin und hat das Evangelium verkündigt. Und da kam einer zum Glauben, der bis zum Ende treu den Weg mit Jesus gegangen ist. Das ist der Paulino, der steht hier auf dem Bild, mittendrin im grünen Hemd. Der Paulino war damals ein 17-jähriger Teenager. Und der hat durch den George Hege, diesen amerikanischen Missionar, das Evangelium, diese Einladung, komm mit deiner Schuld zu Jesus, im richtigen Augenblick seines Lebens gehört und wahrgenommen und gleich verstanden. Er ging durch eine große Krise und Depression. In diesem Indianerstamm ist es üblich, dass Menschen sehr, sehr schweigsam sind. Die ersten Missionare, die da hingingen, die haben Hausbesuche gemacht, da sitzt man 3 Stunden und keiner sagt ein Wort. So war das. Sehr zurückgezogen. Aber wenn sie trinken, und das war üblich jedes Wochenende, dann kommen die Emotionen raus und auch die Aggressionen. Und dann gibt es oft Streit und manchmal Totschlag. Und der Paulino als 17-Jähriger geriet in so eine Schlägerei, als er angetrunken war und hat mit der Machete einen Menschen erschlagen. Die Schuld war riesig, unentschuldbar, unauslöschbar. Das Gewissen hat ihn gequält, es war eine große Last auf seiner Seele. Und da hört er das Evangelium der unverdienten Gnade Jesu, der unendlichen Vergebung und dass einer für uns am Kreuz gestorben ist, damit alles, auch wirklich alles vergeben werden kann. Und er hat das in der ersten Predigt verstanden. Davon träumt jeder Missionar. Ich gehe irgendwo hin, ich bereite mich gut vor und hinterher sagen 5 Leute, das habe ich verstanden, das will ich auch. Oft ist es nicht so, manchmal dauert es 3 Jahre oder so oder länger. Und der Paulino hat das angenommen und ist Christ geworden und hat das erlebt, was die Bibel uns so oft wiederholt, dass Gottes Vergebung augenblicklich ist. In einem Augenblick kann Jesus eine dunkle Vergangenheit wegwischen und uns ein reines Gewissen geben, ein neues Herz. Und dass diese Vergebung grenzenlos ist. Es gibt kein einziges Vergehen, keine einzige Schuld, die davon ausgenommen ist. Und was tragen Menschen auch für Lasten und Selbstvorwürfe mit sich herum? Eine Abtreibung, von der keiner weiß. Ein Ehebruch, den man noch nie bekannt hat. Ein Streit aus der Kindheit und seitdem ist jemand nie wieder zur Gemeinde gekommen. Ein Vergehen den Eltern gegenüber und es war nie mehr die Zeit da, sich zu versöhnen. Das sind Dinge, die belasten Menschen. Und das Wunderbare ist, es ist grenzenlos. Alles kann wirklich vergeben werden, endgültig. Die alten Geschichten wird Gott nie wieder hervorholen, auch nicht vor seinem Thron eines Tages. Und es ist völlig umsonst. Wir müssen nicht erst lange zeigen, dass wir würdig sind. Er gibt es uns, weil der Preis von Jesus am Kreuz gezahlt wurde. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Und man sieht es diesem Paulino an. Der ist seitdem Jesus treu nachgefolgt. Auf seinem Grundstück konnten die Missionare ein Haus bauen und dort arbeiten unter dieser indigenen Gruppe. Und der Paulino hat dann am Ende 11 Kinder von Gott geschenkt bekommen, war in seinem Dorf, in seiner Gegend eigentlich das moralische Vorbild. Ein Mensch, der wirklich verändert wurde. Er konnte bis zum Ende nie gut lesen oder schreiben. Hier eine Alphabetisierungsgruppe in dem Haus der Missionare. Aber er hatte ein unheimliches Anliegen für seine Menschen, dass das Evangelium verkündigt wird und war da immer hinterher, obwohl er nicht lesen kann und schlecht die Sachen behalten konnte, hat auch das Wort Gottes verkündigt. Und sein großes Anliegen war, wir wollen doch noch eine zweite Gemeinde hier in diesem indigenen Stamm haben, damit die Leute nicht 4 Stunden zu Fuß laufen müssen zum Gottesdienst. Er war oft 4 Stunden unterwegs zum Gottesdienst. Kommt doch noch weiter in den Urwald hinein, baut noch hier. Und dann haben wir, oder die amerikanischen Missionare besser gesagt, vor 2 Jahren ein weiteres Gebäude gebaut, eine Zweigstelle sozusagen, da wo dieser Paulino dann auch wohnt. Einweihungsfeier, einer seiner Träume ging in Erfüllung. Hinterher gibt's dann auch noch ein Mittagessen. Es kommt auf 4 Beinen an und wird dann mit Messer und Gabel, mit der Hand entsorgt. Ja, so war das dann. Ist eine Gruppe von Gläubigen. Es gibt eine Gemeinde dort. Es fing an mit einem Menschen, der eine große Schuld hatte. Der erste Christ der Liebenzeller Mission in Ecuador. Und ich denke, das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Erinnerung. Es ist eine ganz wichtige Botschaft. Wir sind in Ecuador, um alle Menschen zu erreichen und keinen auszuschließen. Es gibt keinen Mensch, der ein hoffnungsloser Fall ist. Und es geht wirklich um Gottes Gnade, die Menschen verändern kann, egal wo sich einer befindet und was er getan hat. Und das ist das Zentrum unserer Arbeit und die Hauptbotschaft. Und der erste Christ, der Paulino, ist dafür ein bleibendes Zeugnis und eine Erinnerung. Ja, und dann ist es ja auch ein Indianerstamm, der sehr schüchtern ist. Bei diesen Indianern, da wird nie gesungen. Die lachen auch nicht. Weil jede Kultur ist anders. Die sagen, wenn du lachst oder wenn du singst, dann siehst du aus wie ein Frosch. Und die Frösche, das sind die hässlichsten Tiere überhaupt. Und die Missionarin hat dann manchmal 50 Kinder in der Sonntagsschule und versucht, die zum Singen zu bringen. Die Kleinen, die singen dann, sie belohnt sie auch. Dann stoßen die Älteren sie an und sagen, mach einen Mundschuh, du siehst aus wie ein Frosch. Das ist die schlimmste Beleidigung, ne? Und Gott muss jede Kultur verändern, ne? Und wir haben es dann geschafft, die auch mal einzuladen zu unserem Missionsfest in die Stadt. 2 Stunden im Auto, da sitzen 400 Leute. Wir haben jährlich Missionsfest. Und da stehen die da vorne, auch der Paulino, und singen ein Lied. Wir hören uns das mal an, ne? Das ist so völlig gegen ihre Kultur. Pastor Pauline, oder? Ja, und die gehören dazu. Und das Wunderbare war an diesem Missionsfest, da konnte ich, wir haben mittlerweile 10 Gemeinden, es kommen über 1000 Leute sonntags in die Gottesdienste. Wir haben eine Bibelschule, wir haben ein Freizeitheim. Die Arbeit der Liebenzeller Mission hat landesweit einen guten Ruf. Es gibt eine christliche, landesweit gehörte Radiosendung, ein Programm. Wenn irgendwo in Nordecuador einer zum Glauben kommt, sie empfehlen sie immer an unsere Arbeit. Und das fing alles an mit dem Paulino. Und es fing alles an, weil ein Missionar kam, um diese indigene Gruppe zu erreichen. Und das habe ich dort mal allen gesagt, dass wir doch kleine Anfänge Gottes, was anscheinend so unbedeutend ist, in irgendeinem Winkel, dass es so bedeutend ist und dass Gott was draus machen kann. Und das war für alle eine Riesenfreude und wir haben geklatscht, uns gefreut, wie Gott die Arbeit angefangen hat, so ganz unscheinbar, mit nicht berühmten Leuten, nicht mit reichen Leuten, nicht mit Leuten, die einen Titel haben, sondern mit so einem einfachen Menschen, der Jesus liebgewonnen hat. Und hier singt der Paulino, letztes Jahr war das, glaube ich, ein Lied und redet von der Hoffnung in seiner Sprache. Das war das letzte Mal, dass er öffentlich aufgetreten ist. Wir hören uns mal an, wie er singt in seiner Sprache. In Jesus. Ne? Er hat auch gesagt, ich habe so eine Hoffnung in Jesus in dem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ich einmal zu ihm kommen darf. Ich weiß, wo ich hingehe. Jesus hat mich erlöst. Also 8 Jahre brauchen unsere Kollegen, um diese Sprache zu können. Ich versuche es gar nicht erst. 8 Monate Spanischunterricht hat mir gereicht. Das könnte ich nie. Ja, das war vor gut einem Jahr, dass innerhalb von einer Woche Paulino so krank wurde, dass er gestorben ist. Das ist die Beerdigung in diesem neuen Kirchengebäude. Da vorne rechts sitzt seine Frau. Und das ist die Beerdigung, ein weißer Sarg. Wollten die Verwandten, hat er selber auch so entschieden, so ganz gegen die Kultur. Und dieser weiße Sarg soll zum Ausdruck bringen, mein Leben wurde neu. Und ich gehe jetzt zu Gott. Ich bin mit einer großen Hoffnung gestorben. 7 der Kinder sind noch zu Hause bei der Mutter, sehr schwer. Und doch ein wahnsinniges Zeugnis. Komm mit deiner Schuld zu Jesus. Jesus hat ihm seine Schuld vergeben. Jetzt durfte dieser Paulinus heimgehen. Er ist bei Gott. Er wurde mit einer wahnsinnigen Umarmung des liebenden Vaters begrüßt. Und keiner hat ihm seine Schuld vorgehalten, auch Gott nicht. Komm mit deiner Schuld zu Jesus. Wie viele Geschichten könnte ich erzählen? Von dem Horche, Alkohol und Frauen, jetzt ist er Pastor. Von dem Alfonso, in einer satanistischen Gruppe, drogenabhängig, im Gefängnis gelandet, jetzt ist er Gemeindegründer, hat eine große Liebe. Der Christian, beim Militär, Studium der Rechtswissenschaft, Anwalt, hatte eigentlich alles gehabt, was er brauchte, hat sich auf Drogenhandel eingelassen, kam ins Gefängnis, um zu glauben an Jesus, unser bester Evangelist. Komm mit deiner Schuld zu Jesus. Was kann Jesus aus unserem Leben machen, wenn er uns diese große Last abnehmen kann und uns völlig befreit? Das zweite, komm mit deiner Angst zu Jesus. Überall in der Welt haben Menschen Angst. Natürlich auch in Ecuador. Die Gründe sind so unterschiedlich und doch gibt es eine Schnittmenge. In Ecuador haben die Menschen auch viel Angst. Die haben viel, viel mehr Angst in der Stadt, wo wir wohnen, vor Überfällen und Verbrechen. Die gucken immer. Ich bin da viel unbeschwerter. Sie haben viel Angst auch vor den dunklen Mächten. Diese Angst kenne ich ja gar nicht. Die dunklen Mächte, Zauberei, Flüche sind sehr real für diese Menschen. Ich kenne einen Gläubigen, der wusste genau, und das sagen alle, seine erste Frau ist durch einen Schwur, durch einen Fluch ermordet worden. Ähnliches erzählen uns unsere Missionare in dieser indigenen Gruppe. Es gibt Mächte, das kann man nicht erklären, aber die sind real. Viel ist auch Humbug und sind Scharlatane, die einfach nur Geld abnehmen. Aber die Tatsache ist, dass die Leute dort sehr viel Angst davor haben. Manchmal aus falschen Gründen, manchmal auch berechtigt. Wie in diesem Ort, wo wir arbeiten, unter Afro-Ecuadorianern, der Mann neben mir ist vor 2 Jahren an Krebs gestorben. Aber die Verwandten gehen jetzt zum Neffen, zum Nachbarn, der gegenüber wohnt, und klagen ihn an und sagen, du hast unseren Vater umgebracht. Der ist ganz erschüttert und entsetzt und erzählt mir von diesem Vorwurf. Und ich frage ihn, ja warum denn, der ist doch an Krebs gestorben. Ja, aber die sagen, dass ich die Familie verflucht hätte. Und durch den Fluch, den ich angeblich auf die Familie gelegt habe, sei der gestorben. Und jetzt sind die alle gegen mich und ich habe Angst. Das sind Gedanken, das sind Vorstellungen, die belasten die Menschen. Darum müssen sich immer alle irgendwie schützen und absichern. Und wenn Probleme da sind, irgendeiner hat mich verflucht. Und dann braucht man jemanden, der mich befreit und schützt. Das sind Dinge, die sind sehr real. Das haben wir in den ersten Jahren gar nicht so begriffen. Aber ich habe das gelernt, dass das Denken dieser Menschen von diesen Ängsten bestimmt ist. Und meine Botschaft ist seitdem immer wieder, Jesus hat alle Macht. Das ist etwas, das für uns Deutsche nicht ganz so wichtig ist. Ne? Für uns ist wichtig, Jesus liebt mich, er gibt mir eine Identität, er gibt mir einen Sinn in meinem Leben, er gibt mir eine Zukunft. Ja, an Zukunft und Identität denken die nicht so viel dort. Aber die Macht, die Angst, die Mächte, sehr real. Und das ist eine Botschaft, die wir den Menschen verkündigen. Jesus hat alle Macht. Du kannst ihm vertrauen. Und wenn du ihm vertraust, dann musst du dich nicht mehr schützen vor irgendwelchen Sachen, die du dir einbildest oder die real sind. Du kannst wirklich Frieden haben bei Jesus und geborgen sein und kannst völlig unbeschwert leben, weil du weißt, keine Macht der Welt kann dich berühren, weil Jesus schützt dich. Was ganz wichtig ist, ja, und dann hat Gott in diesem Ort auch Türen geöffnet und wir merken, das ist ein Thema, das alle beschäftigt, hier ein Hauskreis mit Leuten, Menschen, die nicht viel von der Bibel kennen und dort einen Hauskreis zu halten, den gibt es seit 2 Jahren, ist für mich die allergrößte Freude bei diesen Menschen. Ich war ja auch Pastor in Berlin und in Kanada. Aber dahin zu gehen mit der Bibel, die aufzuschlagen und wenn die sagen, wir freuen uns so, dass du kommst, was gibt Schöneres? Und der Boden ist dreckig, eine Lehmhütte, ärmste Verhältnisse, aber sie hören zu und sagen hinterher nach einer Stunde Bibelarbeit, super, dass du da warst, wir haben so viel gelernt. Und dann kriege ich irgendwann mit, ja, da kommt ja jetzt ein Ehepaar und der ganze Ort ist überrascht, dass die kommen. Weil das sind doch die, vor denen die Leute Angst haben, weil die ihre Nachbarn verfluchen. Und die haben da im Haus eine Tüte mit Knochen hängen und allen möglichen Tüdelkram. Was, und die kommt jetzt zu dir im Hauskreis und die Leute staunen und verdrehen die Augen. Und sowohl denen, die Schaden zufügen wollen durch schwarze Magie oder sich schützen durch weiße Magie, ist die gleiche Botschaft. Du brauchst Jesus. Du brauchst keine Angst zu haben. Vertraue ihm. Er kann dich heilen und Jesus heilt. Wir haben viele Heilungswunder erlebt. Er kann dich sowieso schützen und in ihm darfst du geborgen sein. Welch eine wunderbare Botschaft. Seine Geschichte will ich nicht erzählen. Mein Freund, 84 Jahre alt, Cipriano, ne? Bevor der zum Glauben war, war er auch unter einem Fluch. Obwohl er Frau und 10 Kinder hatte, ist er 4 Jahre lang durch das Leben gedriftet nach Kolumbien und wusste nie genau, was überhaupt los ist, bis er da rauskam und dann kam er wieder zurück. Er kann es selber nicht erklären. Es gibt Dinge, die können wir nicht begreifen. Ne? Und dann kam er zum Glauben, der Cipriano, seit 20 Jahren Gemeindegründer, Bäcker und Gemeindegründer, der war auch krank vor 3 Wochen, Corona, mit 84 Jahren. Und es geht ihm wieder gut. Letzte Woche haben wir telefoniert, ist ein Corona-Bad. Ne? Ist ein Corona-Bad. Und was eine Freude hat der und welch eine Zuversicht strahlt er aus und wie freut er sich, dass er Jesus sehen darf. Und er ist immer noch unterwegs und sagt mir, Rainer, ihr müsst uns noch einen Missionar schicken, da an der kolumbianischen Grenze, da gibt's noch Orte und ich würde da so gerne hinfahren, aber ich kann kein Motorrad mehr fahren und da muss man doch das Evangelium verkündigen. Ne? Ja, warum kann der so strahlen und hat dieses Anliegen, weil Jesus ihm auch diese Last abgenommen hat. Und darum kann er sich um andere Dinge mühen. Ich bin da auch im Bild, ne? Skype. Mir ging das ja auch mal so, 2015 dachte ich sterbe. Auf einer Freizeit im Moosbach plötzlich entsetzliche Schmerzen hier in diesem Bereich. Ich bin eigentlich nie krank, bin 54 Jahre alt und bin noch nie krank gewesen, richtig. Das ist ein Geschenk, keine Migräne, nichts, mal Zahnschmerzen. Da bin ich hinterher auch immer dankbar, dass der Herr mir zeigt, was Schmerzen sind. Das ist ein Geschenk, ne? Ja, und auch plötzlich, ich wusste, irgendwas stimmt, ich muss ins Krankenhaus. Meine Frau hat sich ein bisschen lustig gemacht und denkt, ja, wie die meisten Frauen manchmal, du übertreibst ein bisschen, die Männer sind jammerlich, ne? Und jammern gerne. Also ich bin hin, Intensivstation, es hat meiner Frau gedämmert, es ist ernst. Ich war 4 Tage im Krankenhaus, am Tropf, dann in Spezialklinik, Scan und die Furcht ist es Krebs. Die Ergebnisse waren dann doch ganz gut. Wir sind dann vom Schwarzwald, von einer Spezialklinik über nach Norddeutschland gefahren, kurz vor zu Hause nochmal in ein Shoppingcenter. Ich kriege einen Anruf vom Oberarzt, der sagt mir, Rainer, du musst nochmal kommen. Das war für mich mein Todesurteil. Ein Arzt ruft nicht einfach an und sagt, du musst noch mal kommen, ohne mir zu sagen, was er eigentlich will. Der hat eine traurige Botschaft, die haben wohl was entdeckt. In dem Augenblick war für mich 100% klar innerlich, das wird schnell voranschreiten und ich werde nicht mehr nach Ecuador zurückkommen und innerhalb von kurzer Zeit werde ich sterben. Und da ist etwas so Außergewöhnliches in mir passiert, das kann ein Mensch nicht erzeugen. Es kam die größte Freude meines Lebens über mich, nicht wegen einer schlechten Ehe oder weil ich lebensmüde bin, im Gegenteil. Es kam über mich, ich habe kurz nachgedacht und mir stand vor Augen, ich werde Jesus sehen. Ich werde meinem Schöpfer in die Augen gucken können. Und alles, was ich in dieser Welt habe und gemacht habe, auf einmal konnte ich es in diesem Augenblick, ich bin dann noch auf die Toilette gegangen und habe auch ein bisschen gesungen und gepfiffen vor Freude, irgendwie konnte ich innerlich alles loslassen. Das kann ich alles loslassen. Ich freue mich so sehr, ich werde Jesus sehen. Und da habe ich gedacht, meine arme Frau, die muss noch länger hier bleiben. Hat mir richtig leid getan. Ne? Und das ist ja auch die große Angst, die wir Menschen haben, ne? Vor Krankheit und vor Tod. Und das Wunderbare, dass wenn Jesus in uns lebt, dass er uns auch hilft, diese Angst zu überwinden. Das ist bei jedem anders. Ne? Ich verurteile niemanden und kritisiere niemanden, der das nicht so empfindet. Das war einfach bei mir so, als persönliches Zeugnis und auch als ein Beweis dafür, dass Jesu Worte nicht hohl sind, sondern dass sie durchtragen. Und ich bin nun wirklich kein Heiliger und kein Engel, fragt meine Frau und meinen älteren Bruder, ein Mensch voller Fehler, voller Schwächen, voller Grenzen, glaubt mir das. Es liegt ja nicht an uns. Es ist Gott, der in uns lebt und Jesus, der uns auch diese Last der Angst, der größten Lebensangst, nämlich der Krankheit und des Todes, der hilft uns da drin. Das trägt durch. Ne? Ihr seht, ich lebe noch. Weiß auch gar nicht mehr genau, warum ich da nochmal hinfahren musste, 8 Stunden. Auf jeden Fall am Ende war es dann doch alles gut. Ne? Aber die Erfahrung war für mich extrem tief. Komm mit deinen Verletzungen zu Jesus. Verletzungen haben so viele Menschen in Ecuador. Auch die Elli, die links steht, ist eine Mitarbeiterin. Hier ein Team von Mitarbeitern. Der Daniel, den haben wir schon angestellt einige Jahre. Das junge Ehepaar, die bereiten sich auf den vollzeitlichen Dienst vor. Und die Elli links, was hat die alles im Leben erlebt? Das Schwerste in ihrem Leben war Folgendes. Jung, verliebt, verlobt und geheiratet. Auch ihr Mann aus schwierigen Verhältnissen. Nach einiger Zeit trifft sie der Schlag, der Hammer. Ihr Mann hat ihre eigene Schwester geschwängert. Sprich, ihre eigene Schwester bekommt ein Kind von ihrem Mann. Ehe war schwierig. Das ist eigentlich unvergebbar. Unüberwindbar. Aber Elli lebt mit Jesus. Und sie ist gereift im Glauben, auch schon während der Ehe. Und sie sagt, auch öffentlich erzählt sie darüber, sie sagt, an dem Tag, als ich das gehört habe, habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe meiner Schwester und meinem Mann vergeben. Das heißt nicht, dass sie gleich lächeln konnte oder so. Ne? Aber sie hat eine dramatische Entscheidung getroffen. Sie hat gewusst, wenn ich es nicht tue, werde ich bitter werden, werde ich griesgrämig werden und mein Leben richtet sich zugrunde. Ich tue das, was ich bei Jesus erlebt habe. Er hat mir vergeben. Und ich vergebe meinem Mann und meiner Schwester. Und Elli ist in ihrem Leben mit Jesus fröhlich weiter gewachsen. Sie war nicht immer fröhlich, aber sie ist weiter gewachsen. Und sie ist bis heute eine treue Mitarbeiterin mit einer großen Ausstrahlung und ein Herz für viele Menschen. Die Ehe ging dann auseinander nach vielen vergeblichen Versuchen. Ellis große Gabe ist Musik. Sie bringt unseren jungen Christen die Gitarre bei. In unserem Gemeindegründungsprojekt macht sie die Anbetungsmusik. Sie hat einen tiefen Glauben. In der Gemeindegründung der Stadt, die heute 600 Mitglieder hat, war sie im Anfangsteam in der Anbetung dabei. Elli hat eine CD herausgebracht mit Liedern, die sie selber geschrieben hat. Sie ist gut in der Seelsorge, sie hilft uns in der Jüngerschaftsschulung, hat wunderbare Gaben und hat eine große Ausstrahlung. Hier mal ein bisschen Anbetung. Was singen die da? Ich will immer singen von dem, was du in meinem Leben getan hast. Aber Gott kann ja auch nur was in unserem Leben tun, wenn wir zu Jesus kommen und unsere Lasten abgeben. Und eine Last ist auch das, was andere uns antun, die Verletzungen. Und ich gehe jede Wette ein, wenn Elli nicht vergeben hätte, wäre sie für die Gemeinde und für den Pastor ein lebenslanges Problem geworden, die nie mit ihrem Leben zurechtkommt und immer und immer und immer und immer wieder Probleme mit allen Menschen hat. Sie wäre nie eine frohe Person geworden und sie hätte nie in der Art, wie sie heute für andere ein Segen sein kann, ein Segen sein können. Wir können so vieles nicht ungetan machen, was uns angetan wurde durch Wort und Tat in der Vergangenheit oder gerade gestern. Das können wir nicht ändern. Aber wir können mit auch diesen Verletzungen wie eine Last zu Jesus kommen und er nimmt das weg und heilt. Das ist so wunderbar. In der Bibel steht, dass wir aufpassen sollen, dass keine bittere Wurzel in uns weckt, die dann auch noch viel Schaden anrichtet. Elli richtet keinen Schaden an. Ich kenne sie gut. Sie ist ein Segen für viele Menschen. Auch jetzt gerade in der Corona-Zeit, die wie eine Katastrophe über den ganzen Kontinent fällt in Südamerika. Das Land wird 20 Jahre zurückgeschmissen in die Armut, sagt man. 2 von 3 Unternehmen werden zumachen. Wir können uns nicht ausdenken und ausmalen, was das für unsere Arbeit bedeutet. Die große Armutswelle, die kommt. Da hungern jetzt schon Leute. Wir verteilen Lebensmittel. Ich bin fast täglich in Kontakt. Tüten im Wert von $20 werden verteilt. Und die Elli macht das auch. Elli hat kaum Geld. Sie muss hart arbeiten, um zu überleben. Aber Gott hat ihr aufs Herz gelegt, ich werde Geld suchen. Und sie macht es mit ihren eigenen Mitteln und versorgt 20 Familien. Wo kommt diese Liebe her? Wo kommt dieses Anliegen, zu den Ärmsten der Armen zu gehen und nicht zu denken in dieser Krise, wir müssen überleben, weil sie zu Jesus gekommen ist. Und deshalb kann die Liebe Jesu durch sie auch weiter zu anderen Menschen fließen. Das Dritte. Komm mit deiner Zerbrochenheit zu Jesus. Viele Verletzungen führen auch zu einer unheilbaren Zerbrochenheit. Die Bibel sagt, Jesus heilt zerbrochene Herzen. Das erleben wir ganz oft. Im Arm meiner Frau ist die Monika. Die kennen wir, seitdem die 9 oder 8 Jahre alt ist. Die Kinder kommen in die Sonntagsschule, in den Kindergottesdienst und sie sind alle so quicklebendig und sind begeistert dabei. Das macht unheimlich Spaß. Man lernt dann erst nach Jahren kennen, was in den Familien geschieht. Die Monika kam zum Glauben. 12, 13 war sie, hat mitgearbeitet schon. Eine gute Gabe, vorne zu stehen, sich auszudrücken. Mit 13 war sie auf Missionseinsatz dabei. Nach dem Erdbeben ist in die Häuser gegangen und hat die Kinder nach Hause gebracht und der Familie von Jesus erzählt. Stellt euch das mal vor mit 13 Jahren. Eine brennende Liebe, aber völlig zerbrochen. Das kam dann mit 15 raus. Arm zerschnitten, schwanger geworden, depressiv, sich nicht geduscht, sich nicht gepflegt, auf ihren Bauch geprügelt, als sie schwanger war. Das Kind kam zur Welt, konnte das Kind gar nicht lieben, nicht betreuen, in keiner Weise sich selber gehasst. Wenn das Kind auf den Boden fiel, hat es liegen lassen. Dann kriegt man so die Geschichte mit, die hinter diesen fröhlichen Gesichtern, ihre kleine Schwester da vorne links. Man denkt, wenn man da hinkommt, hier ist die Welt doch in Ordnung, wozu muss man Missionar sein? Die sind nicht so reich wie wir, aber boah, denen geht's doch gut, oder? Ihre Geschichte kurz zusammengefasst, trauriger Vater, Alkoholiker, alle Kinder sitzen im Gottesdienst, Ostern, wir gehen aus der Tür raus, 20 Meter weiter, der Vater stockbesoffen mit Nachbarn. Das ist schon schlimm. Immer nur im Internet der Vater, Pornografie und macht sich an die Mädels ran. Monika, viele Jahre Opfer der Bedrängnisse des Vaters. Die Mutter weiß davon, ist eine Rabenmutter. Sie wohnt nämlich in der Hauptstadt 4 Stunden weg, um Geld zu verdienen und verdient auch ganz gut. Die Kinder sind wie Straßenkinder, die Jungs können sich an sie heranmachen. Ganz schlimm in der Kultur, man muss seine Kinder extrem beschützen. 2 Mädels, schwanger, die Monika auch. Ja, was macht die Familie, was denken die? Die Mutter ist überzeugt, der Vater glaubt es auch. Der Grund unserer Probleme, das sind nicht wir, sondern irgendeiner hat unsere Familie verflucht. Da haben wir es wieder, ne? Also, dass der Vater sich an die Mädels ranmacht, weil einer einen Fluch draufgelegt hat. Ja, dass die beiden schwanger geworden sind, ist doch nicht meine Verantwortung als Mutter. Ich bin keine Rabenmutter, ich bin eine gute Mutter. Jemand hat einen besonders schweren Fluch auf die Familie gelegt. Also kommt der Schamane, es werden 2 Monatsgehälter bezahlt, um die Familie zu befreien, aber sie hätte lieber einen Stock nehmen sollen für ihren Mann und sich selber an die Brust schlagen sollen. Darin ist Monika groß geworden. Kein Wunder, letztes Jahr im Juli kam das alles nochmal hoch und ich habe die Monika entführt. Weil wir gemerkt haben, ihr Herz ist genauso, wie wir es mal auf einer Freizeit dargestellt haben. Da war sie auch dabei. Verwundete Herzen, die schwarzen Kreuze. Und auf der anderen Seite viel Ballast der eigenen Schuld. Und das ganze Herz mit Stacheldraht eingewickelt. Man lässt niemanden an sich heran und wer sich nähert, wird auch verletzt. So ist das Leben vieler, so war auch ihr Herz. Und darum ging's, ne? Und dann haben wir über das Thema gesprochen und wir reden von Jesus, da war sie dann auch da, ne? Und wenn dann junge Leute ein bisschen erfahren, ich kann den Stacheldraht abkneifen durch Jesus und ich kann da den Müll rausholen und die Verletzungen, das hat sie erlebt. Jetzt kommt mein kleiner Werbeclip, noch nicht. Also die das erlebt haben, die singen dann hier mal einen fröhlichen Text, seht ihr da? Aus Dunkel, aus auch die, steht auch die Monika da hinten links, in der Mitte. Ihr Freund ist auch Christ, aber das war halt alles schwierig. Das ist die Ellie, von der wir schon gehört haben, ne? Mit ihren Verletzungen. Genau, also ich wollte eigentlich nur sagen, wir machen auf diesem Freizeit nicht nur Bibelarbeit und Alabanza, wir machen auch extrem viel Spaß. Nicht? Wie hier zum Beispiel. Das war jetzt zum Aufwachen für all die, die abgedriftet sind. Ne? Okay, ja, und im Oktober war dann nochmal Taufe, da wurde auch die Monika getauft. Die habe ich, wie gesagt, letztes Jahr im August entführen müssen nach einer Freizeit. Da kam alles raus. Entführen. Wir sind nach Hause, die Sachen eingepackt, mit den Eltern geredet. Die Mutter ist weggelaufen, die war gerade da, die will mit keinem reden. Der Vater, mit dem habe ich geredet, habe gesagt, lasst es zu, stellt euch nicht entgegen, sonst muss ich die Polizei rufen. Okay, so haben wir sie entführt. Sie ist dort jetzt in einem, an einem Ort, wo sie sicher ist, in unserem Freizeitheim. Da ist auch die Taufe. Letztes Jahr im Oktober. Sie geht wieder nach Hause, die Eltern dürfen auch kommen, aber die wollen nicht, die Geschwister besuchen sie, also es war keine richtige Entführung, sondern eine echte. Und wir merken, es geht ihr so extrem gut, sie gibt dann dort auch Zeugnis. Ah, erstmal wird gesungen, Entschuldigung. Hört einmal an, ja, so ein bisschen, also fahren wir alle hin mit den Afro-Ecuadorianern in dieses Freizeitheim, wo dann die Monika schon wohnte. Vielleicht kriegt man das an, der Motor, da fehlt ein bisschen Diesel da oben, hat. Okay. Ja, die Frauen singen auch. Ja, aber das Schönste sind die Zeugnisse, ne? 5 Täuflinge und die Monika erzählt dann aus ihrem Leben und wie Jesus sie verändert hat und sprüht vor Freude. Und wir haben gemerkt, das halbe Jahr raus aus dem Gewaltkontext, sie war ja schon Christ, das hat Heilung in ihr Leben gebracht. Sie hat angefangen, sich zu pflegen, sich zu achten. Sie hat ihre Schönheit entdeckt, ihre Gaben. Sie geht dort in die Schule, wir unterstützen sie. Sie macht noch Highschool fertig. Sie erzieht ihren Sohn, sie ist das erste Mal richtig Mutter. Und man sieht die große Veränderung. Und wie toll ist es, wenn wir Menschen einladen können. Komm mit deinem Zerbruch zu Jesus. Und manchmal dauert es auch Zeit. Diese Erfahrung mit Monika hat uns geführt, also hier die Taufe, hat uns gezeigt, wir brauchen einen Schutzort in Ecuador für Frauen, die zu Hause unter häuslicher Gewalt leiden. Monika war die zweite, die da jetzt schon wohnt. Auch die Zelena, die versucht hat, ihr Leben zu nehmen und dann 2 Wochen später dort auf einer Freizeit zum Glauben kam, die wohnt auch schon über ein Jahr dort und wächst auch. Und so die neue Arbeit, die wir wollen ein Haus für Frauen aufmachen, Casa Agape, Haus der Liebe, Schutzhaus für Frauen, damit Menschen, die zerbrochen sind in ihren Emotionen, in ihrem Herzen Heilung finden durch eine gute Begleitung und in einem sicheren Ort. Und das Missionars-Ehepaar Ruf, die echt gute Missionare sind, die kennt ihr schon, die sind hauptverantwortlich, schulen jetzt gerade ein Team. Wir wollen auch in unserer Stadt Ibarra, 150.000 Einwohner, ein Haus aufmachen und im Freizeitheim eine Zweigstelle, um an diesem Punkt die Liebe Jesu professionell und nachhaltig Menschen weiterzugeben, die zerbrochen. Was wäre aus Monika geworden, wenn die nicht Jesus so erlebt hätte durch diese Begleitung? Ein endloser Teufelskreislauf der Dunkelheit von Generation zu Generation. Komm mit deinen Sorgen zu Jesus. Ja, Sorgen haben wir alle, ne? Die wollen auch an mich heran und an mir knabbern. In Ecuador bin ich ja Teamleiter und es gibt viele, viele Dinge, die man zu bedenken hat. Und ich kann von Herzen sagen, ich kann nachts extrem gut schlafen. Das dauert so zwischen 30 Sekunden und 3 Minuten, bis ich schlafe. Und das ist ein Geschenk, nicht nur vererbt von meiner Mutter, sondern auch ein Geschenk Jesu. Denn Jesus sagt, dass wir all unsere Sorgen auf ihn werfen sollen, denn er sorgt für uns. Mit all den Sorgenbergen, die sich immer wieder in unserem Herzen anhäufen, können wir zur göttlichen Fürsorge kommen und alles bei Jesus entsorgen. Denn wir sind durch Jesus Gottes geliebte Sorgenkinder. Er sorgt sich um uns. Und ich weiß noch, im Alter von 22 Jahren, ich war noch im Studium, ging es für mich als Zeltdiakon mit der Liebenzeller Zeltmission durchs Land. Ich war grün hinter den Ohren, extrem unerfahren. 20 war ich erst, 21. Und ich sollte Kinderwochen halten. Was für ein Stress. Das hat mich extrem belastet, schlimmer wie Abiturprüfung. Konnte nachts nicht schlafen. Und da hat Jesus mir einen Bibelvers gezeigt, der hat mich seitdem geheilt. Psalm 127, glaube ich, da steht, was bringt es euch, wenn ihr euch nach freier Übersetzung, ne, nachts im Bett von einer Seite auf die andere dreht, euch Sorgen macht. So ging es mir nämlich. Ne? Das bringt ja doch nichts, denn der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Da habe ich mir gedacht, das stimmt. Ich werde mir keine Sorgen mehr machen. Und schon gar nicht abends, wenn es dunkel ist und man sowieso nicht sieht, dann ist alles 10-mal so schlimm. Am Tag, wenn die Sonne aufgeht, ist alles schon wieder anders und Jesus ist da. Das hat mich irgendwie verändert. Es wäre übertrieben zu sagen, ich mache mir keine Sorgen, aber ich könnte sagen, ich mache mir keine Sorgen. So ungefähr, ne? Das ist ein Geschenk Gottes. Ich weiß, Jesus hat es in der Hand. Und in Ecuador gibt es viele Dinge, an die man zu denken hat. Zum Beispiel Bauprojekte. 2006 war das Missionszentrum so groß, ist es gewachsen und das war dann immer meine Verantwortung, zu designen, Pläne zu machen, später auch alle Einkäufe auszahlen, gucken, wo das Geld herkommt. Man fängt manchmal was an, wie zum Beispiel die Renovation des Freizeitheims. Meine Taschen waren eigentlich leer und Gelder waren auch nicht da. Wir sind da mal vor 3 Jahren angefangen und das hat dann mittlerweile $140.000 gekostet. Das ist viel Geld in Ecuador. Wenn ich mir da vorher Sorgen gemacht hätte, dann hätte ich nie einen Pinsel angerührt. Der Herr versorgt. So habe ich es immer erlebt. Das ist jetzt das Missionszentrum, Freizeitheim, viele Bauprojekte, viele Dinge, an die man denkt, Menschen, Gehälter, das ist so die coolste Aktion, ich nehme euch mal kurz mit zum Aufwachen, ne? Die coolste Aktion, da war so eine Treppe, ne? Was machen wir denn damit? Die Säule ist 1 Tonne schwer. Die haben wir eingerissen. Waren mal 60 Leute da beim Baueinsatz. Ne? Alle muss man einteilen. Okay, ja. Das muss auch sein. Ne? Also, ja, viele, viele Bauprojekte, das ist auch ein gutes Zeichen, die Arbeit geht voran. In den letzten 8 Jahren kamen 7 neue Gemeinden dazu. Renovierungsprojekte. Wir glauben, dass Gott Großes tut. Wir wollen bauen, um Orte zu schaffen, wo Menschen Gottes Wort hören können. Gottesdienst oder Freizeiten. Und im Oktober noch ein Bauprojekt angefangen, bevor es nach Deutschland ging. Kurz entschlossen. Und wir konnten nicht anfangen. Corona. Nee, nicht Corona. Da war ja Volksaufstand in Ecuador, wie in Chile dann. Wir durften 2 Wochen die Stadt nicht verlassen. Ich habe nur 1 Monat. Ich muss nach Deutschland. Wir müssen noch nach dem Bau fertig kriegen, da an dem Ort, wo wir Gemeinde gegründet haben, da diese beiden jungen Leute sollen da hinziehen. Die Zeit läuft mir davon, ne? Da lernt man auch Geduld. Und dann kommt man noch 2 Wochen ranklotzen. Dieses junge Ehepaar hat einen Ruf in den hauptamtlichen Dienst. Er hat gerade seine Masterarbeit fertig, erneuerbare Energien, könnte auch Karriere machen. Sie haben einen Ruf, sie wollen in den Missionsdienst in Ecuador. Ich sage ihnen aber, Geld haben wir nicht. Fehlt überall in Ecuador. Nicht mal die Gemeinden können ihre Pastoren bezahlen. In der Missionsarbeit gibt es keine Spender. Ihr müsst euch entscheiden, den Weg des Vertrauens zu gehen, euer ganzes Leben lang. Zu sagen, okay, wir lassen uns auf dieses Wagnis ein und der Herr wird uns versorgen. Vielleicht kommt was von der Liebenzeller Mission international, vielleicht auch nicht. Ich habe ihnen gesagt, es ist nicht garantiert. Wollt ihr das? Wir wollen, sagen sie. Haben wir noch gebaut? Corona hat alles durcheinander geworfen, aber wir haben den Bau fertig bekommen, da an der Seite ist ganz schön geworden. Ja, und sie sind jetzt immer wieder wochenweise da. Darum wollte ich da bauen, dass die da wohnen. In diesem Ort, von dem ich schon mal erzählt hatte hier, da geht nicht mal die Polizei hin, wenn es Probleme gibt. Und sie leben dort, gehen mit auf dem Acker. Gottesdienste können wir nicht durchführen. Neulich schreiben sie, aber wir haben Hausgottesdienste gemacht. 3 Stück am Sonntag. Und in den einen kamen über 20 Leute. Ich sage, super, das ist ein Segen. Wartet mit den Gottesdiensten, ne? Macht lieber Hausgottesdienste, erreicht ihr doppelt so viele Leute. Ein Hauskreis. Und sie berichten mir, es kamen Leute zum Glauben. Das ist die größte Freude, ne? Hat sich gelohnt, da zu investieren. Ja, es gibt immer wieder Dinge zu bedenken. Unser großes Team, Hauptamtliche betreuen, Finanzen suchen. Man muss auch mal jemanden zurechtweisen. Wann sagt man das richtige Wort? Ich musste schon Leute entlassen, schon Leute nach Hause schicken. Neue Leute kommen, neue Pastoren berufen. Im fortgeschrittenen Alter, im September, wurde diese Familie eingeführt in einer kleinen neuen Gemeinde. Kann man die denn auch versorgen? Sie haben alles aufgegeben. Sie kriegen ein minimales Gehalt. Im September war das eine neue Gemeinde. Auch ihr müsst Jesus vertrauen. Und auch wir als Mission, auch ich, wir haben eine Verantwortung. Kommen die Spenden rein oder nicht? Die Gemeinde ist so arm. Die meisten in der Gemeinde brauchen Unterstützung. Ein blindes Ehepaar, die unterstützen wir monatlich. Das sind so die Gemeindeglieder. Da kann man nicht erwarten, dass die dann so schnell, wenn es mal 200 werden, dann ja. Ne? Also sind Dinge, die einen so bewegen. Komm mit deinen Sorgen zu Jesus, auch die Krise jetzt. Wie wird die Zukunft der Arbeit? Die gehören zu unserem Team dazu. War ich auch schon 2-mal in Chile. Vergaras, Supermissionare, Mobilisierung. Wie unsere Missionare in Ecuador, so auch die 4 Monate schon zu Hause. Er geht einmal in der Woche raus, sie ist 4 Monate zu Hause. Corona. Zurzeit in Chile sind 80% eingeschlossen. Man kann nur mit einer schriftlichen Genehmigung raus, sonst kommt man 5 Tage ins Gefängnis. Arbeitslosigkeit, 9 Millionen Einwohner hier in Santiago de Chile. Da gab es ja letztes Jahr schon Krawalle, monatelang, mit Toten und Plünderungen. Das ist ein Pulverfass. Was sich da jetzt nochmal wieder zusammenbraut, an Aggression, an Unzufriedenheit. Wie wird es mit unseren Missionaren, wie wird es mit unserer Missionsarbeit dort und in Ecuador? So viele Krisenherde, so viele Pulverfässe. Wie machen wir die Arbeit in Zukunft weiter? Kann man sie überhaupt so weitermachen? Muss man Leute entlassen? Können wir die Pastoren zahlen? Und so weiter und so fort. Da kann man wirklich für beten. Ja, Flüchtlingskrise in Ecuador. 3 Millionen Flüchtlinge. Da haben wir da schon alles erlebt. Auch ein Pulverfass. Das sind 10 aus Ecuador. Wie oft bin ich auf dem Weg zum Gottesdienst an 5 Gruppen vorbeigefahren? Manche mit kleinen Kindern. Die sind von Venezuela geflüchtet. Durch Kolumbien, 2000 Kilometer, manche zu Fuß. Dann durch Ecuador, manche bleiben bei uns, manche ziehen weiter nach Peru. Kann man mehr Geld verdienen, sind mehr Menschen. Lima, 10 Millionen Einwohner, kann man eher untertauchen. Ne? Viele soziale Probleme, die kommen und nehmen den Leuten in Ecuador die Arbeit weg, die haben auch nicht viel. Die Gehälter sinken auf die Hälfte, soziale Spannungen. Da habe ich mal eine Gruppe mitgenommen, die hat nichts. Okay, geht in den Supermarkt und kauft, was ihr wollt, ich zahle. Ja, und dann ist vor einem Jahr was Schreckliches passiert, hat ein Venezolaner in Ibarra seine verlobte Frau umgebracht. Mit dem Messer. Stand 1 Stunde da, Polizei konnte nichts machen. In dem Augenblick, wo so etwas passiert, explodiert ein Pulverfass. Alle Venezolaner in Ibarra mussten sich verstecken, viele haben die Stadt fluchtartig verlassen. Es haben sich Mobs zusammengetan, die wollten plündern und Venezolaner umbringen. Die Folge ist, dass 2000 Kilometer weiter weg in Venezuela, in Caracas, wo auch Zehntausende Ecuadorianer leben, das sind Leute, die verkaufen auf Märkten, die sind alle untergetaucht. Warum? Weil das Feuer sofort im ganzen Kontinent explodiert. Wenn ein Venezolaner in Ecuador umgebracht worden wäre, das kann schnell passieren, dann wäre sofort in Venezuela eine Bombe explodiert und die hätten Ecuadorianer umgebracht. So heikel ist der Kontinent. Alles so Sorgen. Man kann sich viele Sorgen machen, was so in der Welt passiert. Und das betrifft uns ja auch, unsere Missionsarbeit, die Nöte. Wie gut, dass auch ich mit meinen Sorgen zu Jesus kommen kann. Ich will es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir beten, wir wollen verantwortlich handeln, aber wir wissen, die letzte Verantwortung trägt Jesus. Und wir arbeiten nicht alleine, wir haben unser Team. auch ein Impact-Team. Ein Jahr kommt jemand zu Ecuador, da sitzt der Martin auch mal da vorne rechts, ne? Nee, da ist er. Impactler, ja, Spaß muss sein bei uns in der Wohnung, die helfen uns, damit höre ich schon fast auf. Hier bei uns in der Wohnung, die sind super, die Impactler. Die lernen viel, die wachsen, arbeiten in 4 Kulturen, machen Jüngerschaftsschule durch, Mentoring, lernen Spanisch und extrem viele Aktionen. Hier packen wir 250.000 Kalorien in Tüten zu Weihnachten, ne? 10 Orte werden erreicht, evangelistische Weihnachtsprogramme, sie sind dabei und dann verschenken wir so Tüten, ne? Da sitzen in meiner Stube, hier wieder die Rufs, die uns ja da helfen als Leiter vom Impact-Team. Auch das bringt viele Verantwortlichkeiten mit sich. Also ich schließe mit diesem schönen Wort in der Ursprache. Ja, das ist von Brasilien, ne? Jesus. Wie viele Menschen haben da schon ein Bild geschossen von dieser Jesus-Figur in Rio de Janeiro? Manche waren so tollkühn, die sind sogar auf die Arme draufgestiegen hier schon und haben Bilder gemacht. Manche stehen im Schatten. Manche machen Selfies. Wie viele von den Menschen sind wirklich zu Jesus gekommen? Und das geht uns im Christentum ähnlich. Ne? Es gibt so viele, die stehen im Schatten des Evangeliums und finden das Gemeindeleben so gut und die zusagen und die freuen sich, wenn sie mit netten Christen zusammen sind, machen Selfie und bewundern das alles, aber stehen noch im Schatten und haben Jesus noch gar nicht aufgenommen. Das ist ein Unterschied, das alles gut zu finden und etwas zu schmecken von dem, was Gott tut, und zu sehen und sich zu freuen, oder es wirklich auch persönlich zu erleben, wie es die Menschen erlebt haben, von denen ich erzählt habe. Die paar Personen, die abgeladen haben mit ihren verschiedensten Lasten des Lebens. Komm auch du zu Jesus, mit dem, wo du dich mit abrackern musst, wo du dich mit abplagen musst. Komm zu Jesus, vertrau ihm, red mit ihm, schütte dein Herz aus. Lass es bei ihm, denn bei ihm können wir wirklich verbrüsten. Mit dem Bild schließe ich. Ist ein bisschen kitschig, was jetzt kommt, wenn es kommt. Ja, kitschig, ne? Ich liebe so Bilder in Ecuador, ein bisschen kitschig, ne? Aber trifft doch den Punkt, ne? Also wer hier da mal durchgegangen ist, zu Jesus gekommen ist, der erlebt tatsächlich eine farbenfrohe neue Welt im Innenleben. Und wenn wir ohne Jesus sind, bleiben wir doch, obwohl wir alles haben, immer doch irgendwie im Dunkeln. Zweifelnd und tastend, empfindlich, voller Sorgen, voller Ängste. Ich frage mich mal in dieser Corona-Zeit, ich bitte schon um Vergebung, ne? Entschuldigung, freuen wir uns noch darauf, dass wir Jesus sehen können? Und wenn Corona mich zu Jesus befördert, Halleluja. Komm, Corona, komm. Verstehst du, ne? Wir gehen noch zu Jesus. Haben wir diese Hoffnung noch? Oder leben wir dann noch im Tasten und Suchen und sind voller Angst, als wenn dieses Leben das Wichtigste ist? Wir haben doch das Leben schon gefunden in Jesus, das neue Leben. Genau, und wenn du dann zu ihm kommst, kannst du ausruhen, Erleichterung, Erfrischung und so weiter. Damit schließe ich. Ich danke fürs Zuhören und wir beten. Jesus, von Herzen danke ich dir, dass wir so viel Schönes in Ecuador erleben dürfen. Neue Gemeinden, wir haben Heilungen erlebt, wirkliche Wunder. Eine Frau hat gebetet und das Feuer, der Wind hat sich gedreht und der Acker wurde verschont. Ihr könnt so viele tolle Dinge erzählen, neue Gebäude. Ich danke dir dafür, Herr, aber das Schönste, was ich beobachten darf und das Schönste, was ich selber erleben konnte und wo ich helfen darf, Herr, ist doch das Schönste wirklich, dass Menschen eingeladen sind und ankommen. Und da danke ich dir für all die wunderbaren Zeugnisse deiner Macht und deiner Liebe in Ecuador. Und die Menschen, von denen wir heute gehört haben, bewahre sie, dass auch jetzt der Feind sie nicht in Zweifel und Dunkelheit stürzen kann. Lass sie wachsen und ein Segen sein. Und hilf, dass viele Menschen in Ecuador auch jetzt in dieser Krisenzeit, die so alles verunsichert, Sicherheit bei dir finden. Und wenn in dieser Welt auch viele Türme zerbröckeln und manche Reiche am Ende faul werden und schwach, dein Reich wächst, lass viele hineinkommen, bis du wiederkommst. Danke, Herr, dass wir mitmachen dürfen und dabei sein dürfen. Amen.